Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Rollenspiel-Podcasts System Matters. Mit mir dabei sind wieder Patrick.
Hallo.
Matthias.
Hallo.
Und ich bin Daniel. Bevor wir unsere Episode starten, die sich mit Abenteuervorbereitungen beschäftigt, schauen wir doch erstmal, was wir die Woche über getrieben haben. Matthias, was hast du die Woche über getan?
Ich kann zum Besten geben, dass ich am Freitag zum ersten Mal Laserball gespielt habe in Mülheim. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt. Daniel, du warst ja ebenfalls mit dabei.
Das stimmt,
Ich weiß gar nicht, also gefallen hat es dir, ne? Du fandst nur sehr
anstrengend. Doch, das ist sehr anstrengend und es ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber
wie ist es denn?
Also, nur kurz, du hast im Grunde so ein kleines Areal, das etwas düsterer ist mit viel Nebel. Und dann bekommst du so Westen an, da sind dann Sensoren drauf, auf den Schultern, auf der Brust und hinten auf dem Rücken.
Das sieht dann aus wie bei He-Man. Ungefähr.
Ja, die sehen schon ziemlich dämlich aus, aber sondern kriegst du so kleine, ja, Pistolen sind es ja eben leider nicht, ne? Das dürfen wir ja hier nicht in Deutschland. Dann, wie soll man, das sind mehr so
sind
Aufsätze
Kugeln
für deine Finger, ne?
Ah ja, okay.
Sieht aus wie eine Webcam ungefähr.
Ja, okay. So ein Ding schnallst du dir dann an die Hand vorne und dann kannst du damit rumschießen und musst dann versuchen, diese Sensoren zu treffen. Du siehst den Laserstrahl auch. Also das sieht schon ganz nett aus, wenn du das so machst. So, und dann geht so eine Runde 20 Minuten und man kann schon sagen, diese 20 Minuten verbringen viele eben Dauerlauf. Und deswegen lasse ich das auch wirklich als sportliche Aktivität durchaus durchgehen. Denn man darf gar nicht auf einem Fleck stehen bleiben, denn dann ist sozusagen dieser Camper-Alarm ist dann da. Wenn man sich zu lange auf einem Fleck bewegt oder stehen bleibt, dann erwischen einen die Minen und man wird sozusagen automatisch abgeschossen.
Ah, okay. Das ist also vom Spielprinzip so oder von dieser Anlage so vorgegeben, dass du nicht zu lange auf einer Position stehen bleiben darfst oder... Meinst du eher, dass die anderen dich dann schneller finden?
Nee. Du hast dann, da kriegst du dann automatisch guckst du dann runter und dann siehst du hier abgeschossen von, ich weiß gar nicht, was dann da stand. Auf jeden Fall steht dann da kein Name, sondern du weißt dann, verdammt, die Mine, ich bin wieder zu lange auf einem Fleck gewesen. Ne? Und um das dann komplett, weil das ist ja ganz ärgerlich, gerade wenn man vielleicht auf einen Gegner wartet, der vielleicht gleich gerade um die Ecke kommt, dann gibt es nichts Ärgerliches. Deswegen muss ich
sagen. Aber was passiert denn, wenn du dann abgeschossen bist?
Okay, also pass auf. Du hast, wenn du abgeschossen wirst, dann wird deine Weste dunkel und du kannst keinen anderen mehr abschießen. Logisch, ne?
Ja.
So, und das geht dann 4 bis 5 Sekunden, hätte ich jetzt gesagt.
Ja,
und
das kommt danach, so hin.
Danach leuchtest du gelblich. Und dann wissen die anderen, der ist unbesiegbar. Jetzt nochmal für 2 bis 3 Sekunden. In denen kann der andere Leute abschießen, aber selbst nicht verwundet werden.
Mhm. Okay.
Und dann wirst du gelb und kannst ebenfalls wieder abgeschossen werden. Das heißt, wenn, was weiß ich, da campt jemand, ne, der schießt dich ab, dann wird deine Weste dunkel. So, dann kannst du aber jetzt sagen, ja, an deiner Stelle würde ich rennen, denn gleich werde ich ja unbesiegbar, dann knall ich dich ab.
Ja, schon klar. Ja.
Und wir haben aber dann sozusagen nach Turnierregeln gespielt, wie ich das am Anfang, wie ich das am Ende dann erst erfahren habe. Wir haben uns selbst darauf geeinigt, dass wir sozusagen dann unsere Wege kreuzen, sobald wir einander abgeschossen haben. Um das eben nicht zu machen, weil du könntest ja theoretisch, ne, jemand schießt dich ab, deine Weste wird schwarz, du weißt, gleich wirst du unbesiegbar, also rennst du dem hinterher. Du bleibst die ganze Zeit hinter seinem Rücken und weißt, ja, gleich bin ich unbesiegbar, freu dich schon mal drauf. Ne, das wollten wir umgehen und dann haben wir uns alle persönlich darauf geeinigt. Wir waren eine Truppe von 9 Leuten, haben dann immer ein Team gespielt, 4 gegen 5. Und ich muss sagen, das war wirklich ein Heidenspaß. Ne? Keiner hat da irgendwie großartig rumgekämmt und ne, allein schon wegen den Minen nicht. Das war wirklich ganz toll.
Ein Spielziel ist es aber auch, den anderen zu erwischen oder gibt es irgendein vorgeschobenes vielleicht auch, was weiß ich, Capture the Flag mäßig oder sowas?
Nee, das ist schon das gute standardtechnische Team-Deathmatch und am Ende zählen die Kills, dann kriegst du auch so eine kleine Liste, die der ausdruckt, die kriegst du dann in die Hand, das ist dann so eine Punkteliste. Ich habe jetzt nicht den anderen Modus spielen können, dann man kann natürlich auch alle gegen alle spielen. Das ist die Frage, wie groß ist das Areal, mit wie vielen Leuten. Bei uns war jetzt 4 gegen 5 Mann Team, das war schon sehr lustig, muss ich sagen. Ich glaube, das war schon so Idealgröße. Aber man kann, ich sag mal, was die auch noch anbieten, das hätte ich vielleicht noch gerne mal gemacht, dann dunkeln die alles ab, dann werden auch deine Sensoren wären für den anderen nicht erkennbar. Du hast im Grunde, ja, solange du jetzt keine Leuchtstreifen näher trägst, wie zum Beispiel meine Sporthose leider in dem Fall hatte, dann siehst du wirklich gar nichts. Und man schleicht dann sozusagen langsam durch diese Gänge und man sieht, glaube ich, aber, das haben die mir gesagt, man sieht dann wohl die Laser, damit man natürlich dann, ne, wenn einer irgendwo anfängt zu schießen, dann wissen natürlich alle, oh, da hinten ist was los, da hinten sind welche.
Ah, okay.
Das hätte ich gerne mal gemacht, aber dazu kam es da nicht.
Bevor wir zu lange uns daran festbeißen, noch eine abschließende Frage. Die Punkte wurden aber positiv gezählt. Ich habe irgendwo mal gehört,
nein,
dass die... Negativ.
Da es in Deutschland ja verboten ist, auf Menschen zu schießen, werden Negativpunkte verteilt. Ergo gewinnt derjenige, der die höchste Negativpunktzahl hat.
Also, nein, das ist natürlich der größte Verlierer.
Das ist der größte Verlierer. Denn eigentlich schießt man ja auf die Minen, die unter der Decke sind. Das sind sozusagen dann die Feinde. Und dadurch gibt es dann die Punkte.
Oh Mann. Ich verstehe.
Sehr seltsam. Na gut, Patrick, was gibt's bei dir?
Ich hatte gehofft, heute berichten zu können, dass ich Living Cities in der Extremvariante ausprobiert habe. Also mit diesem Wechsel, den ich ja in der letzten Episode sehr skeptisch gesehen habe. Leider sind wir nach einem Charaktersteigerungsmarathon nicht so weit gekommen, dass ich es ausprobieren konnte. Darum erzähle ich einfach, dass es für die Xbox auf dem Arcade Live Channel Magic, das Sammelkartenspiel, gibt. Ich habe es mir letzte Woche mal heruntergeladen. Ich habe es jetzt noch nicht weit spielen können, aber du kannst da gegen Computergegner oder wohl auch gegen menschliche Gegner.
Das ist ja jetzt wohl ein wichtiger Online-Multiplayer, möchte ich hoffen.
Online habe ich es noch nicht getestet, weil meine Live-Mitgliedschaft vor einiger Zeit ausgelaufen ist.
Geht aber.
Es geht auf jeden Fall, ja. Du kannst wohl auch irgendwie im Koop-Modus, also dieses Two-Headed Dragon, ich weiß nicht, ob ihr euch das, also wo du zu zweit gegen zwei andere sozusagen spielst. Soll wohl auch gehen, ich habe es wie gesagt aber noch nicht getestet. Aber das geht auch alles.
Musst du dann auch Booster Packs so nachkaufen? Oder,
also, ich glaube, sowas ist geplant. Aber
boah, was für eine Abzocke.
Das ist das Übliche. Ich meine, du zahlst bei Xbox, kannst du dir Themenbilder für einen Euro und solchen Kram kaufen. Also, echt, das wird kommen, aber bei dem Spiel sind schon einige Karten dabei. Was ich bisher noch nicht entdeckt habe, ich weiß nicht, ob es irgendwann noch freigeschaltet wird oder wie. Es gibt auch wohl nicht die Möglichkeit, sich Decks komplett selber zu bauen. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Also du bist so ein bisschen vorgegeben, schaltest dir zusätzliche Karten frei für so Decks. Aber so, dass du sagen kannst, okay, ich nehme davon 4 rein und von der 4 und probiere einfach mal ein bisschen rum. Das geht da wohl leider nicht. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden.
Okay, interessant. Wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt.
Also ich
ist auch relativ frisch.
Ich habe jetzt früher eigentlich nie, Magic habe ich eigentlich noch nicht gespielt, aber naja, man kann schwer auf einer Spielemesse rumlaufen, ohne diese Magic-Stände
zu sehen. Das stimmt. Ja, bei mir, was gibt's Neues? Mein Lüfter für den normalen PC ist immer noch nicht da, darauf warte ich noch. Ansonsten habe ich aber eine großartige Romanreihe angefangen, und zwar Die Vampire von Kim Newman. Der erste Band, Anno Dracula, berichtet davon, dass die Geschichte in Bram Stokers Dracula nicht so geendet hat, wie sie eben geschrieben steht, sondern Dracula hat die Gruppe um Van Helsing getötet, vernichtet, hat dann die englische Königin Victoria geheiratet und nun wird England von Vampiren bevölkert und Menschen. Der zweite Band, der Rote Baron, spielt dann im Ersten Weltkrieg. Da bin ich aber noch nicht. Und der dritte hat den genialsten Titel überhaupt. Spielt in den 60er Jahren und heißt Dracula Cha-Cha-Cha. Ich bin sehr gespannt. Die Romanreihe ist super. Jeder, der sich mit Vampiren beschäftigt oder sich dafür interessiert, sollte die Reihe gucken. Die Vampire steht meistens neben die Orks, die Zwerge, die Elfen und dem anderen Kram. Mir wäre es nie aufgefallen, hätte nicht ein Kollege mich darauf gebracht. Und es ist super, also unheimlich,
hat das auch
unheimlich
so
toll.
Ein nichtssagendes Cover, wie einfach nur eine Axt, ein Schwert oder ähnliches?
Es ist ein blutiges Kreuz, ja. Es ist ganz, ganz schauerlich. Aber die Sache ist toll. Es geht in dem ersten Buch geht's dann darum, dass Jack the Ripper da ist und eben Vampire tötet. Und es geht dann darum, Jack the Ripper zu enttarnen. Und
gleichzeitig werden dann literarische wie wirkliche Figuren in die Handlung eingewoben. Das heißt also, wir sehen Oscar Wilde, der sich in einen Vampir verwandelt hat. Sherlock Holmes befindet sich in so einer Art Konzentrationslager, in dem Dissidenten sozusagen gefangen gehalten werden. Der Diogenes-Club, der für die Krone sozusagen arbeitet, in der sozusagen auch Mycroft Holmes involviert ist, der möchte dann, dass Jack the Ripper sozusagen gefunden wird. Und ja, also super Buch. Spitze. Kann ich nur empfehlen.
Hört sich sehr extrem an, muss ich erstmal so sagen.
Du bist zu konservativ.
Dem Belang wirklich, ja, tut mir leid. Also,
du bist einfach zu langweilig.
Ich erinnere mich noch an dieses eine Comicbuch, was du mir hier gegeben hast, hier von diesen ganzen Märchenfiguren hier.
War das Fables, da großartig, auch klasse. Oh, also, Fables war das.
Das war ja noch ganz lustig, aber ich muss sagen, insgesamt... Das ist mir zu harter Stoff.
Ja, lieber einen weiteren Warhammer 40.000 Roman lesen.
Ja. Okay, bevor das eskaliert jetzt hier und wir eine zweite Sacred 2 Entgiftung hier erleben.
Ich habe ja nichts dagegen. Leute sollen das lesen. Das ist ja genauso, ne? Ich lese hier meine. Ich kenne ja auch nur die guten Warhammer. Vielleicht. Ich kenne ja nur diese eine Dan Ebner-Reihe, ne? Vielleicht sind die anderen alle Rotz und ich weiß es gar nicht.
Gut, aber kommen wir zum Thema.
Ja, haben wir wirklich schon die 10 Minuten verquatscht? Ja, wir haben sie sogar überzogen. Also gut, dann können wir endlich mit dem Thema anfangen.
Ja, das eigentliche Thema heute ist, wie man sozusagen Abenteuer vorbereitet, also welche Möglichkeiten es da gibt, unter anderem. Also es gibt natürlich dann die klassische Variante, das heißt, ich habe ein fertiges Abenteuer, möchte das Abenteuer dann meiner Gruppe präsentieren. Es gibt die Möglichkeit, das Abenteuer selber zu schreiben und es dann anschließend der Gruppe zu präsentieren. Und es gibt dann Sachen, da muss ich das Abenteuer gar nicht aufschreiben, sondern kooperativ erfindet die Gruppe eine Geschichte. Dem widmen wir uns dann am Schluss. Aber fangen wir erstmal mit der Klasse.
Ist nicht die klassische Variante eigentlich, sich ein Abenteuer selber zu schreiben?
Gute Frage.
Das finde ich, ist die klassische Art, oder?
Echt?
Ja, natürlich.
Also, System Matters, oder? Also, das ist so eine Frage des Systems. Bei DSA würde ich sagen, es ist nicht unbedingt die, also auch aus meiner Erfahrung, nicht unbedingt die klassische Methode, weil du auch in Runden, wo ich früher gespielt habe, du hast da einfach so viel Material, warum sollst du dir da selber dann den großen Kopf machen und alles selber ausdenken?
Sehe ich ähnlich. Also bei Cthulhu gibt's auch eine unglaubliche Menge an fertigen Szenarios. Bei D&D zum Beispiel gibt's ja nicht ganz so viele fertige Szenarios, meine ich.
Ja, vielleicht bin ich deswegen vorbelastet, weil ich damit angefangen habe und wir eigentlich auch nie fertige gespielt haben. Damals. Also in meinen Anfängen, als ich mit D&D angefangen habe, ne, ich weiß gar nicht, wann bei uns fertige implementiert wurden. Nee, das war wirklich erst ein paar Jahre später, als dann von hier diese kleinen D&D-Heftchen kam. Und ja, da kommen wir später noch zu. Ne?
Gut, ja. Wie dem auch sei, also ein fertiges Szenario zu präsentieren, ist ja durchaus etwas zeitintensiv. Und ja, Patrick, ja, wie lange brauchst du?
Nicht so zeitintensiv wie ein eigenes zu schreiben, finde ich. Womöglich.
Na, das würde ich jetzt nicht sagen.
Gut, okay. Kommt drauf an, wie man es ausarbeitet. Aber ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Das ist bei mir auch immer unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob irgendjemand das schon zusammengefasst hat zum Beispiel. Weil dann bediene ich mich auch an Zusammenfassungen von anderen und nehme deren Entwürfe auf. Also der Ablauf ist ja beim Fertigen so, man schnappt sich das Abenteuer und liest es zweimal, vielleicht dreimal durch. Wobei dreimal eigentlich eher die Ausnahme ist. Versucht dann die Schlüsselszenen für sich herauszuarbeiten und ich fasse mir die dann meistens auch noch zusammen.
Ich kann das so bestätigen und da fängt für mich das Problem schon an. Ich erinnere mich, wie ich diese kleinen Heftchen hier durchgeackert habe und mir dann im Nachhinein überdachte...
Um die kleinen Heftchen mal kurz einen Namen zu geben, das war die Adventure Pass Reihe, meine ich. Ne? Das war die Reihe mit die Schmiede des Zorns. Ne, und das Herz der Finsternis und so weiter.
Ja, ich glaube, ich habe sehr viele davon gehabt, aber ich glaube, wir haben nur die ersten 3, 4 waren überhaupt bei uns in Level-Reichweite sozusagen. Aber das mit der Stadt, mit dem Gedankenschinder war, glaube ich, mit das Beste. Das konnte man sogar machen. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus wollte, war, so akribisch, wie ich die Sachen durchackern musste, habe ich im Nachhinein immer das Gefühl gehabt, ach verdammt, hättest du das selber geschrieben hier, hättest du weiß ich nicht, dann wären das deine eigenen Ideen gewesen und du weißt ja selber, wie du dir das vorstellst. Hier musst du wirklich haarklein, musst du dir deine Notizen machen, weil du willst ja, und ja, du musst das Abenteuer fast auswendig kennen. Ich weiß nicht, und das ist auch leichter, etwas dann zu präsentieren, was ich mir selber ausgedacht habe, weil da kenne ich die Motivation noch alle, anstatt jetzt mir die ganzen Notizen dazu machen. Ich weiß nicht, fand ich vom, ne, das ist vom Arbeitsaufwand her, weiß ich nicht, finde ich, das ist das so eine Sache. Da kamen wir ja gerade eben drauf, dann sagt mal eure Meinung dazu.
Ja, also ich muss das von Radde dann in dem Sinne auch revidieren. Natürlich ist Abenteuer schreiben, wenn du Schreiben verstehst als einfaches Vorzubereiten und für dich selber nur, eben nur diese Stichpunkte herauszuarbeiten, natürlich nicht so aufwendig wie ein fertiges zu lesen. Ich finde, man gerät bei diesen fertigen auch sehr leicht in die Gefahr, sich an diesen, bei DSA sind das immer allgemeine Informationen oder zum Vorlesen oder wie auch immer das genannt ist, bleibt man sehr leicht, zumindest zu Beginn, daran, diese Texte vorzulesen oder sich wirklich akribisch an diese Truhe hat das und das alles da drin, solche Dinge sich wirklich dann hineinzufressen und zu denken, ach, so gut könnte ich das eh nicht formulieren, also lese ich es vor. Und das ist ein großes Gefährdungspotenzial, finde ich auch, das stimmt schon.
Also wenn ich ein Cthulhu-Szenario vorbereite, dann brauche ich dafür durchaus längere Zeit. Denn ich möchte ja gerne das Szenario so präsentieren, wie es eben der Autor geschrieben hat. Also, ne, und das hat ja auch durchaus seinen Sinn, warum dann eben das in der Truhe ist und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach sehr viel Arbeit, sowas vorzubereiten. Also ich muss die Handouts kopieren, ich muss die Zusammenfassung schreiben. Dann fange ich vielleicht noch an, hier mir Notizen zu machen für die einzelnen Charaktere, wie die sozusagen rüberkommen sollen.
Dann, ne? Da habe ich jetzt direkt schon eine Frage. Ich meine, ich kenne nur diese Adventure Path-Reihe. Wenn du so ein Cthulhu-Abenteuer vorbereitest, und ich habe jetzt ein fertiges zwar mal gelesen, aber jetzt nie ein fertiges geleitet, strickst du manchmal neue Sachen dazu? Wenn du dir denkst, da passt, oh, da könnte aber noch was reinpassen, da eine Begegnung, oder ich schmück vielleicht den Hausmeister da und da ein bisschen aus.
Selten. Es ist eher so, dass ich Handlungspersonen zusammenfasse, einfach weil wir nur 4 Stunden maximal haben, um zu spielen. Und oft sind wir am Zeitlimit angelangt.
Ich würde auch sagen, dass es bei Cthulhu auch schwieriger ist oder vielleicht auch, zumindest so wie wir spielen, gar nicht so sinnvoll ist, da groß herum zu doktern. Zum einen sind die ja ziemlich ausbalanciert, was den Horrorfaden oder die Schreckenswirkung angeht. Wir gehen ja auf was Bestimmtes zu. Schwierig wird es natürlich bei kampagnenbasierten Rollenspielen, weil da musst du dir irgendwie Gedanken machen, weil sonst ist es ein Abenteuer an das andere gereiht.
Ja, ich meine, gut, du kannst auch in der Kampagne spielen und dann hast du das, es lohnt sich natürlich schon, wenn du jetzt das Szenario auf deine eigene Gruppe zuschusterst. Das ist ja auch kein Problem. Das ist ja nur ein Leitfaden, ne? Also du musst dich ja nicht Wort für Wort daran halten. Aber ich möchte dann gerne das Szenario schon so präsentieren, wie es dann eben gemeint ist. Und das braucht dann eben etwas Zeit. Anders ist es dann natürlich, wenn ich jetzt das Szenario anfange, selber zu schreiben. Also gerade jetzt, sagen wir mal, diese klassischen Fantasy-Szenarien wie D&D oder sowas. Das braucht nicht so viel Zeit, außer ich möchte wirklich einen bestimmten Effekt erzeugen in dem Szenario. Also einen unglaublichen Twist am Ende aufbauen oder durch eine unglaublich geschickte Intrige irgendwie einen Effekt erzeugen. Das aber braucht dann schon etwas Zeit.
Dieses Ziel setze ich mir eigentlich immer oder habe ich mir damals immer gesetzt. Ja. Irgendwas Besonderes muss das Abenteuer haben. Ich will die Leute ja nicht, ne, die Wendung am Ende will ich schon drin haben. Ich will nicht sagen, da ist der Bösewicht, der hat die Prinzessin entführt, geh hin, töte den Bösewicht, Prinzessin entführt, Abenteuer erledigt, vielen Dank, bis zur nächsten Woche.
Wie lange hast du denn dafür gebraucht?
Ja, das hat, also da ist natürlich eine Woche über, dass man sich dann mit dem Notizblock beschäftigt, ich zumindest, dann strich ich mir tolle, hey, ich habe, ja, meine Art war vielleicht sowieso etwas merkwürdig, ich habe immer mir tolle Szenen ausgedacht, so, ne, filmreife tolle Szenen, die ich so präsentieren kann und möchte, und habe mir dazu die Notizen gemacht. Und meistens ist dieser umspannende Bogen ist fast meistens erst in den letzten Tagen entstanden, in denen ich diese Szenarien, diese Szenen, ne, Filmszenen, wenn du so willst, aneinandergereiht habe, um sie dann auch mit einer einigermaßen guten Story zu versehen. Zu merkwürdig?
Nein, nicht, überhaupt nicht. Kann ich nachvollziehen. Wenn man einige.
Du hast mich noch nicht als Spielleiter oft erlebt, aber ne, da war immer dieses filmreife, epische, war, glaube ich, doch bei mir immer tonangebend. Ne? Das hat immer mit einem dollen Knall geendet. Das war gerne der heldenhafte Kampf am Ende.
Ich habe leider kein Ende bei dir erlebt. Ich habe nur den Anfang einer Kampagne erlebt und das zweite war der Anfang der Schmiede des Zorns.
Ach Gott, ja. Naja, mein leidvolles letztes Spielleitererlebnis, ja, das verfolgt mich jetzt noch.
Aber. Ach, das, du übertreibst maßlos.
Nee, ich muss, dann will ich aber direkt, wir sind ja noch bei den fertigen Abenteuern, muss ich direkt eins loswerden. Ich habe, das ist das vierte, das direkt nach Schmiede des Zorns, meine ich, in dieser Stadt. Ich kram gleich den Namen raus. Da erinnere ich mich, da habe ich das geleitet und am Ende, und da habe ich ein paar Sachen dazu zuaddiert. Und ich weiß, am Ende sind die Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, also Matthias, der so richtig klasse war hier der Orkangriff auf die Stadt. Dann war klasse, als der Magier hier im Schlaf überrascht hat. Und ich bin so in Gedanken durchgegangen, hey klasse, das waren die Sachen, die du dir selbst dazu erdacht hast. Das hat mir damals schon, muss ich sagen, zu denken gegeben. Ne, über die. Jetzt muss man sich dann natürlich auch Gedanken machen. Deswegen möchte ich nicht allgemein über fertige Abenteuer herziehen, denn die Cthulhu-Sachen sind sicherlich, haben eine viel, viel höhere Qualität. Aber da muss man sicherlich aufpassen. Also ich weiß ja nicht, vielleicht, also ich würde mich immer auf dem Standpunkt stellen, wenn die Leute auch nur einigermaßen gewieft sind und clever und sich da und kreativ, ne, vielleicht kreativ genug ihr eigenes Abenteuer zu schreiben, dann finde ich, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, da auf fertiges Material zurückzugreifen.
Es gibt gute es gibt wirklich sehr gute fertige Abenteuer, wo du überlegst, wo die Leute wirklich Arbeit rein investiert haben und das ist dann wirklich schon sehr gut.
Ich denke mir dann immer, ist es dann nicht günstiger, nur die Ideen davon zu übernehmen? Denn der Rest, wie Charaktere übernehmen und der sich zu merken und aufzuschreiben, welche Motivationen die haben, da denke ich mir immer, hey, wenn ich mir das selber eben schnell ausdenke, dann ist das viel leichter zu merken.
Ich finde, es hängt auch immer davon ab, wie stark man sich dann eben an diese Vorlage halten will. Wie stark diese Geschichte womöglich einfach eine langfristige Geschichte ist, eine wirkliche Kampagne, die da ausgearbeitet ist und wo man sich nicht über jedes dieser Details Gedanken machen will und man es daraus übernimmt. Also wie gesagt, der Zeitaufwand bei mir ist von Abenteuer zu Abenteuer sehr unterschiedlich. Manche, da übernehme ich auch das Abenteuer im Prinzip, lese es mir ein paar Mal durch, im Kopf sind ein paar andere Gedanken drin, ich nehme dann vielleicht noch ein Skript, den jemand anders hatte, zur Hilfe. Und mach mich gar nicht daran, selber sowas nochmal abzuschreiben. Und spielst dann damit. Und das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Wobei, ich finde dann einfach nur wichtig, sich genau wie beim Selbstgeschriebenen die Szenen im Kopf zu haben. Und da muss man natürlich gucken, wie man von Szene zu Szene kommt.
Und das ist sozusagen dann schon ein kleiner Übergang in Richtung unserer dritten Methode, sozusagen dann das Pick-up-Game. Was aus dem großartigen Spirit of the Century mit dem Fate-System er rührt ein übrigens exzellentes Spielleiterkapitel, also das lohnt sich schon, vielleicht schon allein deswegen, ein super Ding. Gut, worum geht's? Das Pickup-Game ist sozusagen, hat den Anspruch, einfach vorzubereiten, einfach zu starten und einfach zu spielen. Es gibt keine unglaublich langen Einstiege innerhalb des Szenarios mit großartigen Präludien, wie wir sie vielleicht aus World of Darkness und Vampire her kennen. Nein, wir sind sofort drin und dann geht's auch schon sofort los. Und das Szenario entsteht sozusagen mit den Spielern zusammen. Also es ist dieses kooperative Spiel. Das ist sozusagen dann der große Vorteil, den ja das Rollenspiel hat, denn wir alle sind gleichzeitig Zuschauer und Schauspieler. Ne? Also nicht wie beim Film, wo wir nur Zuschauer sind. Nein, wir schauspielern ja auch noch gleichzeitig mit und beeinflussen den Film.
Ja, setzt aber auch eine große Verantwortung in die Spieler, ne? Ist so eine, wie gesagt, also bevor wir hier das Fate-System komplett in den Himmel loben, es ist schon was anderes und es ist auch sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig für die altbackenen D&D-DSA-Spieler oder Shadowrun-Leiter.
Ne? Hast du gerade die D&D-DSA- und Shadowrun-Spiele altbacken genannt?
Das sind schon sehr alte Spiele, oder? Komm. Vielleicht ich wollte die jetzt traditionelle Rollenspiele so nennen.
Es ist einfach eine andere Art von Rollenspiel. Ich meine, wir könnten theoretisch, da haben wir noch keine Erfahrung drin, ja auch noch Erzählspiele in die Diskussion reinbringen. Da gibt's noch nicht mal mehr einen Spielleiter. Und der Grad, ich glaube, wenn wir jetzt so eine Steigerung machen zwischen klassischem Rollenspiel, dann so ein Fate-System, wäre das sozusagen die nächste Stufe des Ganzen.
Also ich meine, ja, aber da ist das Problem, und das sehe ich auch, das erinnerte mich immer letztens an diese Wiki-Artikel und ähnliches. Ich finde, auch diese Idee gehört für mich dazu. Dafür brauchst du schon wirklich sehr gute Spieler.
Ja, du brauchst kreative Spieler.
Ich weiß, ne, das musst du mit den Leuten auch machen können. Da haben wir vielleicht eine etwas eingeschränkte Sicht, weil wir schon seit Ewigkeiten nur mit unserer Gruppe so spielen und uns gerne auf diese neuen Sachen einlassen und bei Fate, gerade bei der ersten Runde, auch wirklich einen riesen Spaß hatten. Ich möchte das Thema nicht runtermachen, aber ich bin ja immer noch, das hatten wir auch schon mal, ich mag es, eine Geschichte zu erzählen. Ich mag es, meine Geschichte zu erzählen.
Ja, das ist ja dann auch sozusagen der, also gehen wir ja schon in die Vor- und Nachteile-Geschichte, aber
das Entscheidende ist ja die Frage, was ist das für ein Aufwand für einen Spielleiter? Sowas genau. Vorzubereiten. Darum ging es ja im Prinzip ursprünglich. Und klar, ich glaube, es ist weniger Aufwand, sich einen kurzen Einstieg in ein Abenteuer zu überlegen und sich zu überraschen, wie es dann weiterläuft. Aber ich glaube, es ist für einen Spielleiter anstrengender an dem Spielabend, weil du sehr kurz vielleicht auch irgendwelche obskuren Gedanken aufgreifen musst. Oder das Thema muss leicht genug sein. Würde ich einfach mal in den Raum stellen.
Mit je weniger Material du kommst, desto mehr musst du improvisieren. Und dafür musst du schon sehr gut sein. Und Daniel ist ein sehr guter Spielleiter und der macht das sehr lange, ihm fällt das vielleicht leichter. Deswegen ist das vielleicht auch schwieriger, nochmal nachzuvollziehen, dass das einige Leute nicht so drauf haben, die dann vielleicht die Richtlinie haben wollen.
Das ist gar nicht so das Wichtige. Du stehst ja nicht alleine da. Es ist ja so, dass du 3 oder 4 oder mehr Spieler hast, die sich die ganze Zeit unterhalten. Und allein, was sie dir entgegenbringen, ne, da sammelst du schon die Ideen auf wie so ein Schwamm. Also wenn es da...
Ja, aber du musst sie dann zur Ausführung bringen.
Du bist ja von uns als Spielern schon verwöhnt, Daniel. Stell dir mal vor, überleg dir mal, du hast jetzt da so 3 stille Typen sitzen, die bringen das Abenteuer gar nicht vorwärts. Ja, die sagen dir am Ende, ja, was war das denn für ein scheiß Abenteuer?
Mit Deutsch gesagt. Das stimmt, das funktioniert. Das erfordert
die machen dich dafür verantwortlich, dass, weil du der Spielleiter bist, dass das Spiel nicht funktioniert hat. Da denkst du die ganze Zeit, ja Leute, ihr müsst auch mir ein bisschen Futter geben.
Ja, das ist dann die Aktivität. Klar,
ich will ja nur, dass nicht unerwähnt bleibt bei diesem Spielprinzip, das stellt große Voraussetzungen an Spielleiter und Spieler. Spielleiter muss sehr gut improvisieren können, weil er mit wenig kommt. Spieler müssen auch sehr kreativ sein während des Spielabends selber, um überhaupt, wir haben das dann bei uns gesehen, um mal eben sich so einen Lageplan selbst zeichnen zu können, um selbst zu überlegen, ja, wo könnten wir denn jetzt am besten hin?
Ja, aber es gibt doch einen Unterschied. Ich würde als Einsteiger niemandem empfehlen, hier mach mal so ein Fate-Abenteuer. Ein Einsteiger würde ich sagen, hier kauf dir ein DSA oder D&D oder Cthulhu. Gut, Cthulhu finde ich ist auch schon schwierig. Kauf dir ein Abenteuer, lies es dir durch, spiel es durch und krieg erstmal ein Gefühl dafür, wie es überhaupt abläuft, so ein Abenteuer.
Genau, also Zitat Prätrik, spiel erstmal so ein Anfängerspiel hier.
Genau, wie DSA. Genau,
ich soll ja ein Einsteigerabenteuer kaufen. Und bei DSA gibt es Einsteigerabenteuer. Was ihr vielleicht nicht wisst, die haben einen extra Einband und die haben eben auch Informationen darin, wie kriege ich ein Spiel in einer Stadt hin und sowas. Also die sind speziell darauf ausgelegt, Einsteigern noch mit dem Spiel besondere Tipps an den auf den Weg mitzugeben. Darum habe ich das so genannt. DSA kann sehr tiefgehend sein und wer sich die Regelwerke einmal angeguckt hat, weiß, dass es kein Einsteigerspiel ist. So.
Gut.
Ich werde mich jetzt bestimmt nicht mit den DSA-Spielern anlegen, halte ich jetzt besser die Klappe, ja.
Nein, aber also von der Einsteigerfreundlichkeit ist sowas so ein fertiges Abenteuer, egal für welches System, sicherlich das einfachste. Der zweite Schritt ist dann für mich das Selbstgeschriebene und wenn die Spielgruppe soweit ist, kannst du dann, glaube ich, auch echt mit ganz offenen Aufgabenstellung da reingehen, weil jetzt so die Reihenfolge von dem, wie ich das von Anforderungen her sehen würde.
Und es gibt sicherlich auch Spielleiter, die wollen gar nicht mehr Macht für ihre Spieler haben, ne? Die würden gerne weiter ihre Geschichte erzählen und den Spielern im Abenteuer selbst die Wahlmöglichkeiten lassen, aber ne, den jetzt vielleicht nicht.
Ja,
Kontrolle über das Abenteuer selbst.
Ja, jedes System hat sozusagen seine Vor- und Nachteile und man kann verschiedene Geschichten mit den unterschiedlichen Systemen spielen.
Ich würde sagen, das hängt dann nur wirklich von den Spieler und Spielleiter ab und wie die ihr Spiel spielen wollen, ne? Was die jetzt für eine Gruppe sind. Ich habe schon doch ein paar Spieler kennengelernt und da merkt man immer, der eine legt mehr Wert auf Rollenspiel, der eine, der möchte eher ein erweitertes Tabletop spielen und das ist ja auch alles in Ordnung, ne? Aber bei jemandem, der eher ein erweitertes Tabletop spielen möchte, brauche ich nicht Fate spielen zum Beispiel, wäre da völlig unangebracht.
Jetzt wollen wir die Zeit der Hörer auch nicht weiter verschwenden, die müssen bestimmt ein neues Abenteuer vorbereiten.